Ja, okay, hab verstanden. Ich hab verstanden,
dass
ich dumm bin.
Nein, du bist nicht dumm. Du bist my boy.
Ja,
aber du verdienst ja auch ein ehrliches Feedback. Und du kannst ja nichts für dein Internet.
Da bist du der Meister drin, ehrlichen Feedback. Wirklich.
Hä? Boah, ich höre hier Kritik schon wieder.
Ja, bin schon wieder voller Hass hier. Da.
Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge Geil, aber schädlich. Heute kein Sing-Intro, denn es passt einfach nicht zum Thema. Was dazu zu singen, das ziert sich nicht. Damit sind wir schon fast mittendrin. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge Geil, aber schädlich. Nummer 81 am anderen Ende in Großschirmer, gerade aus dem Instagram-Livestream rausgeslidet. Heute am Buß- und B-Tag. Justus Geilhufe, my boy, der mir immer wieder das Herz erwärmt und mir meinen Mund zum Lachen bringt. Und mein Name ist Max Schädlich, aus Zwickau zugeschalten. Justus ist einer der geilsten Hahaha-Pfarrer in Sachsen. Und ich bin einer der geilsten Gemeindepädagogen in Sachsen, Lost, a.k.a. Digital Coach. Und zusammen sind wir geil, aber schädlich, die euch Woche für Woche das Leben versüßen. Und es ist heute, wenn ihr das anhört, Totensonntag. Das heißt, die Mandeln werden aufgeweckt. Ab morgen wird gezündet, Freunde. Da wird aber richtig durchgezündet. Nicht nur die Inzidenzzahlen zünden gerade durch die Decke, sondern auch die Raucherkerzeln. Justus, my boy, du kannst ja keine Räucherkerzeln anzünden, leider. Aber auf was freust du dich jetzt am meisten, was du vom Boden runterholst?
Erstmal Gauf, hier aus der Bergstadt.
Ja, ich sag erstmal Gauf, ich hab dich schon direkt überfordert.
Ich bin jetzt ein bisschen, muss ich sagen, also ich hätte mich jetzt schon gefreut, ein bisschen Lidl, denn das ist ja auch ein Charisma von uns Christen, dass wir auch in der Not oder wenn die Stimmung, also wir haben ja für jede Stimmung ein Lidl.
Und ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin nicht so ein Gesangsbuchtyp und irgendwie was anderes kam ja nicht, da war ich heute einfach zu unkreativ, ja, vielleicht liegt es auch am Wetter oder weil ich schon auf dem Sofa rumlag, keine Ahnung, auf alle Fälle dachte ich mir dann so, ach nee, du zwingst dich ja jetzt nichts in über.
Okay. Ja, erstmal hallo von mir und dann machen wir das jetzt mal so.
Okay.
Do you. Wirklich, do you. Das ist wirklich auch dein, ist irgendwo ist es ja auch dein Podcast.
Okay, danke.
Ja, was kommt jetzt bei mir nach dem Ewigkeitssonntag? Was kommt da runter? Ja, was kommt runter vom Boden? Erstmal die Schwibbögen.
Darauf freue ich mich tatsächlich auch am meisten, muss ich sagen. Schwibbögen, ja. Geil.
Ja, da haben wir ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal hier in Freiberg im Erzgebirgsladen geshoppt. Und ich könnte mir vorstellen, wir gehen jetzt noch mal rein, weil ich glaube, einer nämlich auch kaputt ist. Und ich glaube, wenn wir einen kaputten hinbringen und den reparieren lassen, dann holen wir gleich noch einen dritten. Ja, und ansonsten, was kommt? Der Bergmann und der Engel, die stellen wir in jedem Fall schon mal ins Fenster auf. Und natürlich der Klassiker in the Geilhufe Family, die Krippe, die wir uns in mehreren erzgebirgischen Antiquitätenläden und überhaupt von der Geilhufe-Familie zusammengesucht haben, wird aufgebaut und die Weisen machen sich auf den Weg und dürfen jeden Morgen von unseren Söhnen dann einen kleinen Millimeter weiterhin geschoben werden.
Oh, das ist ja eine coole Idee. Schöne Tradition. Hast du sonst noch so, also du hast gerade von der Krippe geredet, ich nehme an, dass es ein Traditionsstück ist. Das ist nichts, was du gekauft hast irgendwie?
Das hat mein Vater kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und mein Vater hat die Krippe mal als kleines Kind gebaut. In einer Wohnung, wo glaube ich nicht mal ein Abfluss war und sein Kinderzimmer ein halbes Fensterbrett war. So ist mein Vater aus solchen Verhältnissen. Ja. Komme ich und habe mich jetzt bis ganz nach oben hier nach Großschirmer gearbeitet. Ja,
um sozusagen, ich weiß gar nicht, kommt es von Pokémon? Ich will der Allerbeste sein, ja, ne?
Ich will der Allerbeste sein. Nee, ist das nicht hier diese japanische Fußballsendung? Kickers? Nee, stimmt, ich will der Allerbeste sein. Aber Kickers war auch gut.
Tor. Also, Kickers war eigentlich anders.
Kickers, ich mache mir jetzt erstmal ein, ich hatte schon das Fiedler in der Hand. Und
dann?
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Brauereibesitzer gerade im Urlaub und da habe ich mir gesagt,
das habe ich auch gesehen.
Da macht Fiedler bei mir jetzt auch mal Urlaub und ich habe mir rausgeholt ein Bier aus dem Erzgebirge, ein Original Specht Export.
Sehr gutes Bier.
Das ist ein sehr gutes Bier aus Ehrenfriedersdorf.
Ja, sehr geil. Shoutouts nach Ehrenfriedersdorf auf alle Fälle. Shoutouts
nach Ehrenfriedersdorf.
Ich glaube, da müsste Anni Kiwi sein, oder? Anni Kiwi in der Richtung?
Ja, kann ich, also weiß ich alles nicht.
Ich meine.
Ich hab, oh Gott.
Bei mir gibt es hier heute übrigens noch einen Stiegel, während du abtrinkst und deins explodiert. Mein Stiegelkasten ist immer noch nicht leer. Einen
neuen Dienstlaptop. Ist da was jetzt reingegangen? Nee, alles gut.
Oh, das wäre toll. Direkt den neuen Mac deinstalliert, nachdem du dein iPhone ja schon gecrashed hast.
Da wäre Anne sauer geworden. Ich lebe ja in konstanter Angst. Oh, und hier habe ich sogar, Mensch, klasse, sogar ein Taschentuch hier. Guck, kann ich gleich drauflegen. Ich bin hier richtig ausgestattet. Wie so ein.
Als hätte es Anne dir bereitgelegt.
Oh, ist aber auch, ich glaube, es ist was in den Drucker gelaufen. Red mal weiter.
Drucker ist nicht so, also ich überlege gerade, was sind so Klassiker bei mir. Bei mir sind Klassiker auf alle Fälle viele kleine Weirisch-Kerzeln-Häuseln. Und zwar in verschiedenen Formen und auch Ausstattungen. Ich habe zum Beispiel getöpferte, ich habe welche aus Messing und Metall. Ich habe auch tatsächlich in meiner Schulzeit hatten wir so Werkunterricht und da habe ich mir auch mal eins selber gebaut. Da habe ich mir so ein Abort-Häuschen gemacht und da vorne so ein Herz rausgeschnitten und da qualmt es dann immer raus. Fand ich auch eine ziemlich geile Idee. Das ist jetzt auch so ein Klassiker bei mir tatsächlich. Ja. So, also da bin ich, das finde ich schon ein bisschen geil, die Dinger so ein bisschen in der Wohnung zu verteilen und dann räuchert es aus allen Ecken und Enden. Find ich gut, gefällt mir sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, Schwibbögen, natürlich nur echt erzgebirgisch. Mittlerweile kosten die Dinger ja bis zu 150, 200 Euro oder 100, keine Ahnung, ab 120 oder so. Also richtige Wertanlagen auch, ja, in Zeiten von Inflation über 4%. Ich weiß nicht, gerade letzte Woche hatten wir 4,6% Inflation. Muss man auch Wertanlagen suchen. Kann man jetzt auch direkt mal ein bisschen mehr shoppen. Das ist schon geil. Und natürlich haben wir ja auch schon drüber gestritten hier im Podcast, was ist der beste Weihnachtsstern? Das holen wir natürlich nicht wieder jetzt auf. Kann man nur einfach mal sagen, hört auch gerne mal in die alten Weihnachtsfolgen an. Und, was man auch sagen muss, ab nächster Folge dann gibt es auch wieder das Weihnachtsintro. Darauf habe ich natürlich auch Bock.
Dabei. Hat er Neues oder ist das Geile vom letzten Jahr?
Wir hatten jetzt mal Kontakt tatsächlich möglicherweise ist es das alte oder es gibt ein neues. Wir sind noch, haben noch keinen grünen Nenner, aber es in allen Fällen kommt ein bisschen Wechsel wieder rein. Ein bisschen, ja, weißt schon, halt mal was anderes wieder und so. Bam, bam.
Nice. Ja,
also ich freue mich sehr.
Schön.
Ja. So, wie geht's dir sonst? Deine Frau ist in Sylt und gönnt sich Urlaub. Du bist am Hasseln, Buch schreiben, übersetzen. Deine Eltern waren da. Was geht ab gerade? Machst du jetzt alles bis Weihnachten gerade durch und chillst da dein Leben? Oder?
Ja, also ich bin so ein bisschen jetzt in so einer, ich bin wirklich im Tunnel. Ich bin total im Tunnel.
Ja.
Wir waren in Wittenberg. Wir haben uns super wohlgefühlt in Wittenberg.
Mhm.
Und also einfach in der Stadt und so weiter und eben Anne ist, war glaube ich auch ursprünglich meine Idee, weiß gar nicht genau, eben dann mit den Kids und ihrer Mutter nach Sylt gefahren und ich habe halt jetzt eine Woche, die terminlich auch schon relativ voll ist, aber nichtsdestotrotz, eine Woche jetzt habe, wo ich total viele Sachen, also ich muss eben beispielsweise für eine Tagung nächstes Jahr einen Förderantrag stellen. Ich muss für einen Bau bei uns im Pfarrhaus einen Förderantrag stellen. Ich muss zum Beispiel den Glaubenskurs, den ich dann im Januar mache, vorbereiten. Es gibt einfach so ein paar Sachen, wo es einfach geil ist, einfach jetzt mal 3-4 Stunden am Stück einfach mal machen zu können, ohne dass permanent eben jemand die Gitarre haben will oder so. Ne? Das tut einfach gerade gut. Und einfach so einfach normal durchzuschlafen, mal eine Stunde länger zu schlafen, das ist schon einfach echt krasser Luxus. Genau, und Anne, also genau, getragen von ihrer Mutter, kann halt Anne auch einfach wirklich so eine Art Urlaub machen. Genau, und das, also hoffentlich ist das dann ein guter Start irgendwie in den Advent. Wir überlegen jetzt gerade, ob wir unseren Sohn zur Tagesmutter dann wieder bringen oder ob der Corona-bedingt zu Hause bleibt. Ja. Falls wir Letzteres
gute Überlegung.
Machen, genau, falls wir Letzteres machen, kommen wir natürlich die nächsten Wochen jetzt zu also entweder zu nicht viel oder dem Herzinfarkt näher. Ja. Genau, gucken wir mal.
Also ich muss
aber sagen, genau, das ist gerade die Woche, super produktiv und genau, und nachts. Ich glaube, ich krieg's noch hin. Dieses Übersetzungsbuch, was wir machen, geht gerade so in die Zielgerade, also dass ich halt Fußnoten. Genau, also ich muss halt gerade, also die schlimmste Arbeit überhaupt, Fußnoten korrigieren. Oh. Genau, ich habe noch 100 Seiten und ich glaube, die kriege ich bis Samstagabend hin, bis Anne wiederkommt.
Es ist wild. Also du hast ein wildes Leben, ein wilder Hustle. Man merkt es immer an deinen Instagram-Stories, sozusagen entweder erstmal, wo du bist und wenn länger nichts kommt, dann weiß man, der Boy ist gerade wieder am Hustlen, er ist am Schreibtisch, am Briefen, im Schacht drin rein. Ja, ich muss sagen, auch trotz der immer wieder, also wir thematisieren es jetzt nicht, aber es sind nämlich wilde Zeiten gerade wieder. Ich erwarte die Absage der Weihnachtsmärkte, um ehrlich zu sein. Und ich habe aber trotzdem Bock auf Adventszeit. Ich muss sagen, ich merke das auch gerade, ich brauche das auch irgendwie dieses Einkuscheln, habe ich es heute genannt. So ein bisschen diesen Chill-Mode, auch so, also wenn man so eine Tage hat, also gerade gestern 4:45 Uhr Wecker geklingelt und dann nach 0 Uhr ins Bett, das sind halt schon wilde Tage, so einfach mal vom Energielevel, kommt jetzt nicht jeden Tag vor, ne, also jetzt hier will ich jetzt nicht flexen, aber es ist dann einfach schön, wenn man dann mal so eine Adventszeit so ein bisschen einkuscheln, ein bisschen Lichter anzünden, ich habe jetzt Bienenwachskerzen mal gegossen, die brennen jetzt abends, das ist einfach auch was anderes als so eine scheiß Paraffinkerze, das ist schon einfach, kommt eine ganz andere Stimmung auf, trotz dass es halt dann auch wieder zeitiger dunkel wird, kann man einfach nutzen auch die Chance. Ist geil.
Aber geil, also das Stichwort geil, das ist ja ein Wort, was eigentlich, wo ich wirklich sage, da bin ich vorsichtig, da will ich nicht so schnell, das ist auch vulgär und so weiter und auch ich, wo ich mich auch immer, ne, gerade Bußtag heute, ne, ich mich auch immer selber hinterfragen muss, bin ich vulgär, will ich das, kann ich das, ja.
Und wie hast du beantwortet? Ja.
Ja. Und deswegen habe ich, jemand ist in meine DMs geslidet und es war einfach derart gut, dass ich es mir gemerkt habe, es gescreenshottet habe und es mir ganz wichtig war, jetzt zu sagen, und als du jetzt das Wort einkuscheln gesagt hattest, ne, ihr hört das ja jetzt alle, wenn der Advent losgeht, ne, Ewigkeitssonntag und dann eben der Montag drauf, da beginnt es ja langsam, ne, fängt das Einkuscheln an. Und wir hatten ja jetzt die letzten Folgen immer so die Frage, ne, der William, die vielen anderen, die gesagt haben, auf welchen Weihnachtsmarkt, wie soll ich es machen, was kann ich tun, wie soll ich mich anziehen und so weiter. Und viele gibt es ja jetzt, die sagen, kann ich auf den Weihnachtsmarkt gehen? Und wenn es so viele Geile gibt, ne, weil die ganzen Bergstädte, die machen ja alle Weihnachtsmarkt. Die sagen ja, you know what, I gonna, ne? Also wenn Markus Söder sagt, stop doing Weihnachtsmarkt, sagt Marienberg, you know what, I gonna make Weihnachtsmarkt even more. Ja? Und also habe ich es verstanden. Kann jetzt auch sein, dass
ich zumindest bisher. Also das sind ja gerade auch wilde Zeiten. Also ich glaube, ab Freitag zählt dann ja auch schon diese Überlastungsgrenze irgendwie. Keine Ahnung, was das jetzt wieder alles dann mit sich zieht. Wir werden sehen.
Aber alles, alles natürlich kein Problem. Aber da gibt es ja Leute, die vielleicht sagen, muss ich jetzt auch noch auf den Weihnachtsmarkt? Oder gibt es vielleicht auch unter der Woche Optionen für mich? Und da sage ich, also seit gestern, als mir der gute David in meine DMs geslidet ist, ja, es gibt Alternativen, und zwar nicht im Süden, sondern im Internet. Und zwar möchte ich euch ein 26-minütiges Video ans Herz legen, und zwar so, wie ich eigentlich kein anderes Produkt des Internets, außer es ruhlt, euch ans Herz legen möchte. Und zwar, bitte jetzt mitschreiben, ich mache mal kurz eine Pause, dass ihr euch einen Stift holen könnt. Oder das Handy rausholen können zum Eintippen. Zu Tisch in Sachsen, Bindestrich, Weihnachtsessen, Doppelpunkt, die Tradition des Neunerlei. Nochmal, zu Tisch in Sachsen, Bindestrich, Weihnachtsessen, Doppelpunkt, die Tradition des Neunerlei. Und was ihr da bekommt, das ist derart Gold, das ist unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar. Wir werden hineingenommen in eine erzgebirgische Großfamilie. In die letzten, wenn ich es richtig gesehen habe, 2 Tage vor Weihnachten in Deutschneudorf bei Seifen, dem Weihnachtsdorf. Ja.
Das ist ja aber ein guter Hinweis.
Und diese, ich weiß nicht genau, von wann die Dokumentation ist. Mhm. Ist absolut fantastisch. Von dem Sprachgebrauch her, von den Klamotten, von der Aufbruchsstimmung, von und so weiter. Ich würde sagen, maximal 1995. Es könnte auch eher sein, sowas wie 1993. Also die Leute sind schon selbstständig, sie sind Handwerker, sie haben ihren eigenen Hof etc. etc. und sind noch, freuen sich an der Marktwirtschaft. Also sie sind gerne mit dabei, erzählen das auch. Und es wird eben die Herstellung des Neunerlei dargelegt. Und gleichzeitig wird eben der Opa gefilmt, wie er mit dem Enkel den Baum schlägt, zum Beispiel. Ja? Oder wie der Werkstattinhaber zum Posaunenchor geht. Oder wie die Frau mit dem Neugeborenen zum Stand nach Seifen geht und kontrolliert, wie sich die eigenen Räuchermännel verkaufen. Dann wird der Weihnachtsgottesdienst gefilmt. Es ist wirklich, und also es ist, weil das du
komplett jetzt Paket praktisch.
Weil du hast einkuscheln gesagt. Es ist wirklich, so wie Thomas Gottschalk jetzt nochmal den Kamin angemacht hat und die Nation sich drum versammelt hat. Das ist einkuscheln. Das kann, also wirklich, das wird bei mir, wenn ich da, also ich vermute, Anne macht es nicht mit, weil das einfach irgendwie nicht so ihr Ding ist. Aber das wird wirklich so, wenn meine Frau sich an Weihnachten irgendwie am vierten Feiertag hinsetzt und 180 Nüsse für Aschenbrödel guckt, werde ich mir zu Tisch in Sachsen die Tradition des Neunerlei angucken. Das ist wirklich, ich hatte wirklich Pipi in der Auge. Das war wirklich, das ist ein so traumhaft schöner Beitrag. Danke, David. Du hast, selbst wenn wir morgen in den Lockdown müssen, du hast Weihnachten gerettet. Also sozusagen das ZDF und der MDR vor dir, aber dass du es
uns in die DMs geslidet hast.
Wirklich, David, absoluter Traum. Vielen Dank für alles.
Kuss aufs Auge.
Die gehen Karpfenangeln. Die gehen.
Aber wenn du das so sagst, du darfst jetzt nicht so viel spoilern. Die Leute müssen selber gucken. Ja, aber wenn du das toll so sagst, muss ich an einen anderen YouTube-Kanal denken. Den kann man vielleicht jetzt hier auch als Tipp der Woche direkt mal mit raushauen. Und zwar heißt der Alltagskulturen im Rheinland. So, und da muss man auf den Kanal gehen und dann erstmal ein bisschen runterscrollen. Und dann kommen so alte Schwarz-, also das sind so ehemalige Schwarz-Weiß-Filme, die man sozusagen nachkoloriert hat. Und da zeigen die wirklich so ganz alte Traditionen, wie man früher zum Beispiel Balken gemacht hat. Also vom Fällen bis hin, also wo alles noch Handarbeit war, ohne Elektro, wie die da mit diesen riesen Doppelsägen und mit diesen riesen Hobeln das Zeug gemacht haben und dann sagen sie so, ja, und dann musst du das ein halbes Jahr noch trocknen und bla bla bla. Und da siehst du erstmal, wie viel Arbeit früher in so einem Haus gesteckt hat. Irre. Und was das für eine körperliche Arbeit war, ist wirklich irre. Also eins davon handelt auf alle Fälle darum, aber auch noch viele andere Sachen. Also kann man auch sehr empfehlen, Alltagskulturen im Rheinland. Aber wie gesagt, gerade in der Adventszeit vielleicht auch einfach mal Richtung Davids Seite einfach mal ein bisschen einkuscheln.
Das klingt so ein bisschen wie Northman. Das war lange Zeit mein Lieblings-, also ernst gemeint mein Lieblings-YouTube-Kanal. Ich glaube Northman oder The North. Das sind, glaube ich, Schweden, die einfach in Blockhütten wohnen, aber sich einfach gesagt haben, wir filmen das Ganze mal mit so einer 14.000-Euro-Kamera. Genau, und die halt aber wirklich, also wirklich vom Balken über die Stifte, über das Kanu alles selber machen. Also man sieht im Prinzip immer nur bärtige Männer hacken, aber das eben wirklich gut gemacht.
Da kommen nochmal an die anderen Vibes hoch auf alle Fälle.
Da kommen auf jeden Fall andere Vibes noch bei mir hoch. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Also da, Mensch, da haben wir richtig hier eine, Naja.
Empfehlungskette jetzt rausgeballert. Aber muss auch mal sein, weil wenn es jetzt losgeht, Adventszeit und vielleicht die einen oder anderen dann doch nicht auf die Weihnachtsmärkte gehen können oder wollen, dann muss man sich auch beschäftigen. Ne? Und da einfach mal die Alternativen zu Netflix suchen, vielleicht auch mal wieder jetzt direkt hier ein Buch kaufen, gern auch mal gebraucht, kann ich da empfehlen, man muss nicht immer Neues kaufen, gibt genügend gute Seiten, wo man da auch mal da reinsliden kann. Ja, also ich bin sehr hyped. Das Einzige, wo ich noch nicht hyped bin, ich habe dieses Jahr tatsächlich noch nichts gepökelt und noch keinen Weihnachtsschinken begonnen und ich werde es jetzt zeitlich auch gar nicht mehr schaffen bis zu Weihnachten.
Ach, bis er durchgereift ist.
Ja, es ist aber immer noch ein Projekt, also irgendwie muss das jetzt in der Weihnachtszeit nochmal werden, es muss schon nochmal einen Schinken geben, nicht weil ich Fleisch so geil finde, sondern einfach, weil das schon eine geile Spezialität ist, die man auch dann das Jahr über sich immer mal gönnen kann, so diese Besonderheit.
Ja, Wahnsinn. Ich habe auch gemerkt, dass wir wirklich noch gar nicht in den Startlöchern irgendwie sind. Ich finde, bei mir ist ja immer so ein bisschen die Frage, was schwieriger ist, mir zu Weihnachten was zu wünschen oder sich zu überlegen, was andere sich wünschen könnten.
Boah, hör mir auf.
Also ich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Bei mir löst das immer richtig Druck aus, ne?
Ja.
Das Geschenk für meine Frau, da kriege ich jetzt schon Angstschweiß. Ich habe einfach keine Ahnung. Die sagt immer,
Das ist das einzig Unkomplizierte bei
sie
uns.
Sie sagt immer zu mir, ich soll das Jahr über mitschreiben. Und dann sage ich ja, aber ich denke doch jetzt nicht immer, wenn ich mit der Reb im Hinterkopf darüber, das musst du jetzt sofort mitschreiben fürs Weihnachten. Das macht doch keiner. Also und jetzt hat man so einen innerlichen Druck. Und ich kann den ja hier mal mit dir teilen, vielleicht kannst du mich beraten, was ich tun soll. Ich habe einen innerlichen Druck jetzt, scheiße, die Zeit rückt immer näher, am Freitag war jetzt Black Friday, keine Ahnung, ob ich in dieses Konsumnetz gesprungen bin oder nicht, aber der Druck, der macht jetzt einen nicht wirklich kreativer, muss ich sagen.
Das ist das Einzige, das ist die einzige Front, die total entspannt ist, weil irgendwie Anne, weil Anne wirklich genauso ist wie ich. Die hat, also wir haben wirklich total Bock, uns zu Weihnachten eine Freude zu machen, aber wir kommen irgendwie. Ne, also wir sind beide irgendwie so, dass wir halt sagen, irgendwie die Sachen, die wir halt wirklich brauchen, die kaufen wir uns halt schon irgendwie einfach unterm Jahr.
Ja. Ne?
Also es gibt halt irgendwie nicht so Sachen wie, was weiß ich, irgendwie jetzt ein Stativ für meine Kamera oder irgendwie eine Tasche für meinen neuen Laptop oder so. Sondern irgendwie, da sagt halt Anne so, Alter, bevor der Laptop runterfällt, kaufe ich dir einfach jetzt die Laptop-Tasche. So.
Bevor
du jetzt 8 Wochen lang den Laptop so rumträgst und
ist auch eine sinnvoll. Woche vor, die kennt dich ja auch gut.
Und die Sachen sind halt so und das, aber das ist eben das Coole, dass wir halt wirklich, ich meine, ne, bei den Kindern bei den Kindern wissen wir schon, was die kriegen, das müssen wir nur noch, das hat, glaube ich, Anne schon bestellt, müssen wir nur noch hoffen, dass es halt pünktlich ankommt, weil das irgendwie völlig absurde Lieferzeit irgendwie hatte. Und ansonsten, das ist irgendwie super entspannt, was zum Beispiel bei mir immer mega anstrengend ist, meine Geschwister. Das ist irgendwie, wo ich denke, Mann, irgendwie, was könnte der denn jetzt gerade so? Aber da bin ich auch schon relativ gut versorgt. Danke nochmal nach Gornau. Hier wurde ich schon, da wurde mir schon viel Abhilfe geschaffen. Danke. Nicht nach Gornau, Quatsch, nach Hartenstein.
Okay.
Liebe Grüße nach Hartenstein. Danke für die Hilfe. Ich habe schon ein paar Weihnachtsgeschenke. Und für meine Eltern wissen wir es dieses Jahr auch schon. Aber halt so eine Schwiegereltern. Da denke ich immer, ach, da kann ich eigentlich ein Buch schenken. Aber dann so die Frage, das Buch hat die doch eigentlich schon. Aber willst du es dann doch? Also Weihnachtsgeschenke, das ist echt so. Und vor allem dann als Pfarrer hast du ja, je näher du an Weihnachten kommst, umso mehr hast du ja zu tun. Das heißt, du hast dann auch nicht mehr Muße, irgendwie dir dann noch was zu überlegen oder sagst dann irgendwie, jetzt gehen wir mal nochmal richtig durch die Stadt. Naja.
Wann ist eigentlich so, also hin. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, vielleicht nochmal kurz das Side-Talk. Wann ist eigentlich so die geilste Jahreszeit eigentlich für einen Pfarrer? Also jetzt nicht des Arbeitsinhalts wegen, sondern von wegen, geil, da kann ich auch mal ein bisschen Erdbeeren
schon, also eigentlich genau so, wie wir jetzt durch Zufall halt Elternzeit hatten mit dem Kleinen. Also der kam ja Mitte Juli Und Elternzeit endete halt irgendwie in der ersten Septemberwoche. Und
also schon auch so die Sommermonate.
Genau,
wo alle also im Urlaub sind und so.
Genau, also was ich halt verpasst habe, ist sozusagen der Schuljahresanfangsgottesdienst. Aber den macht eh meine coole Gemeindepädagogin. Also den hat die sowieso in der Hand, zum Glück. Und okay. Also den scheint die auch, also ich war ja nicht dabei, aber den scheint die wirklich immer super zu machen. Mhm. Deswegen frage ich mich eigentlich auch, ob ich da. Ja, doch, wahrscheinlich mache ich ihn mit, aber also das ist einfach super. Und ansonsten, das Doofe, oder nicht das Doofe, aber eben das, was eben schon, ne, wo man erstmal lernen muss, damit umzugehen, ist bei der Gemeindearbeit, dass eben ganz viele Sachen eben immer Vorlauf haben, ne? Also klar, mhm, ist Weihnachten erst in 4 Wochen, aber durchgeplant ist ja jetzt alles. Also sozusagen,
ja.
Ich meine, jetzt
ist wegen ein bisschen
Corona,
strange teilweise, ne?
Wegen Corona müssen wir jetzt nochmal umändern, aber sozusagen, also in Anführungsstrichen, gemacht ist für Weihnachten jetzt alles. Mhm. Also sozusagen, wie das aussehen soll, wer was macht, wo was ist, das wissen wir jetzt so. Und das musste man halt aber ab September sich irgendwie überlegen. Mhm. Und dasselbe ist halt irgendwie bei jetzt irgendwie Glaubenskurs, der im Januar anfängt, oder das Pilgern am Pfingstmontag oder. Das hat halt immer ein halbes Jahr Vorlauf, so, weil du hast ja mit Menschen zu tun, die einfach dann einen guten, gefüllten Tag erleben wollen und wo du nicht sagen kannst, hier, ich habe euch mal was ausgedruckt.
Ja, ja, ja.
Das ist so ein bisschen nervig, deswegen du kannst immer richtig viel arbeiten und du musst dann einfach gucken, okay, das ist jetzt Quatsch, das musst du jetzt nicht machen, das kann in 2 Wochen anfangen, so. Okay. Aber so Mitte Juli, August, das ist schon eine dankbare Zeit, so, weil da ja auch einfach die Gemeinde im Urlaub ist, das ist ja auch einfach nett.
Ja, übrigens, wer auch dankbar ist, sind die Feedback-Kommentare, die wir gekriegt haben. Krasse Überleitung von mir. also zur Zeit ist es irgendwie wirklich wild. Die Leute scheinen irgendwie eine dankbare Phase zu haben. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist jemand wieder in unsere DMs geslidet und hat gesagt, hier, liebe Grüße, bam, bam, bam. Und dann kam hervor, ach und übrigens, danke für euren Podcast. Seitdem hört mein Sohn wieder gemeinsam mit mir Radio. Oh. Also so hat sie es gesagt. Ja, und da muss ich sagen, die hat es auch in einem guten Moment zu mir geschrieben. Und da dachte ich so, hey, ist das nicht geil, wie Leute, also man droppt halt hier was, man sitzt an seinem Mikrofon, manchmal klingt es scheiße, manchmal erzählt man Müll, manchmal hat man einen übelst geilen thematischen Inhalt und kriegt dazu null Feedback und man denkt, hä, what the fuck, was war denn jetzt wieder verkehrt? Und das war einfach so eine Sternstunde, wo ich gedacht habe, okay, einfach vielleicht dafür hat es sich ja gelohnt oder so. Also, dass irgendwie Menschen zusammenfinden, sich übers Internet begegnen, dass sich hier so eine Community baut, die sich auch teilweise schon analog kennt und gesehen hat. Also mega cool. Danke für so eine ermutigenden Feedbacks auf alle Fälle. Da denke ich wieder, das ist die viel bessere Monetarisierung, denke ich manchmal.
Ja. Aber da kann man ja irgendwie jetzt Sebastian gleich reinholen, oder?
Sebastian kann man gleich rein. Ja, klar, hol Sebastian rein. Wollen wir mal reinlassen?
Da muss ich auch sagen, also da ist mein Ossi-Herz auch so ein bisschen wärmer geworden, wo ich dachte so, ne, wir kriegen jetzt irgendwie permanent immer auf den Sack, weil wir Ossis jetzt irgendwie permanent die Pandemietreiber sind. Mhm. Aber da muss man irgendwie nur einmal irgendwie nach Mainz und nach Köln gucken, wo man sich so fragt, so, naja, ist das jetzt irgendwie, also ne,
ja,
ist ja alles schön und gut, aber ist das jetzt wirklich die allergeilste Idee, so einen Rosenmontagszug, also war ja jetzt nicht Rosenmontag, aber irgendwie so, sozusagen mal so richtig karnevalsmäßig Gas zu geben. Aber der Westen denkt ja.
Ja. Ja.
Genau, also insofern, naja, gucken wir mal, wohin die Reise geht. Aber in jedem Fall hat das mich sehr berührt, wie Sebastian uns geschoutoutet hat, weil er das nämlich in einem Medium gemacht hat, was groß, was ehrwürdig und was schön ist, nämlich Facebook.
Ja.
Und zwar hat er geschrieben.
Muss man kurz dazu sagen, es ist ein Social Network, schon relativ alt für die Jüngeren unter euch. Das benutzen meistens die Eltern oder Hauptamtliche in der Kirche.
Ja.
Genau, wer es nicht kennt, nicht schlimm, aber ist trotzdem nach wie vor auf alle Fälle ein Netzwerk, wo auch Menschen sind, muss man einfach sagen.
Also die mit ihren Tablets Fotos machen, die haben meistens Facebook da drauf.
Genau, ja. Wow.
Und Sebastian hat uns geshoutoutet und hat sich ganz, ganz sehr bedankt und gesagt, dass da super Gedanken drin sind, eben ab Minute 32, wo es eben zur Mission, also wo ich eben meine Ideen mal so ein bisschen vorgestellt habe. Er hat geschrieben, dass ihm das sehr aus dem Herzen spricht. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ein Versprechen, was ich glaube ich vor 28 Jahren, als ich im Thüringer Wald mal meinen Tesla aufgeladen habe, gegeben habe, noch nicht eingedingst habe, nämlich Sebastian hatte mal erzählt, dass sie einen Pfarrer suchen. Und dann habe ich gesagt, erzähl da mal. Also ne, ich habe gesagt, so hier, das, ich bin gerade entsendet worden, mit mir wird das zumindest die nächsten 3 Jahre nichts. Und er hat mir dann erzählt, und es ist wirklich einfach, also wirklich, es klingt nach einer absolut fantastischen Gemeinde. Und zwar ist Sebastian Kantor in Zellamelis, also sozusagen auf den Höhen des Thüringer Waldes, in einer Region, die, wenn ich das richtig verstanden habe, noch gar nicht so krass entkirchlicht ist, und in jedem Fall ist Zellamelis eine unheimlich aktive Gemeinde mit vor allem eben einer wirklich gut funktionierenden und breit aufgestellten Kirchenmusik, gut besuchten Gottesdiensten, und er hat mich vor langer, langer Zeit eben mal gebeten, einfach diese Werbung mal zu streuen. Und deswegen alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die das hier hören, und das sind ja nun weiß Gott nicht wenige, Grüße nach Baden zum Beispiel. Klickt euch doch mal nach Zellamelis und stellt euch doch da mal vor. Das scheint tatsächlich eine wirklich schöne Gemeinde zu sein, und vor allem ja wirklich mitten in Deutschland. Man ist im Prinzip überall in 2 Stunden. Ich glaube, eine Gemeinde, die unheimlich Bock hat, mit jemandem, der motiviert ist, loszulegen. Schaut da mal rein, und liebe Grüße an Sebastian und vielen Dank.
Ja, also vielen Dank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sebastian der ist, der auch nochmal in meinen Telefonhörer geslidet ist. Ich habe nämlich diese Woche einen Anruf bekommen, als ich im Büro war, und hier so, ja, hallo, ich melde mich aus Südthüringen, lol. Das ist doch ein bisschen näher dran, Südthüringen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da eine inhaltliche, aber keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, hier, ich bin Kantor, und ich und meine Frau, wir sind begeisterte Hörer des Podcasts, und vielen Dank und bam, bam. Und willst du nicht nächstes Jahr mal zu einem Konvent von uns kommen? Da meinen Impulsvortrag halten, also jetzt nicht wegen des Podcasts, sondern eher aus so beruflicher Perspektive. Und das fand ich schon auch nochmal eine geile Perspektive. Mhm. Kurz davor war mir die Mutti in die DMs geslidet, dann der Anruf, und da, also das ist schon geil. Also man kommt jetzt auch ein bisschen rum durch den Podcast. Natürlich gehe ich da hin und sag da was zu Social Media, wie geil das alles ist und wie da Glaubenskommunikation funktionieren kann. Natürlich, sehr geil, und sehr geil auch, dass eben sozusagen da so eine Reichweite entsteht und da auch nochmal eine Kommunikation auf einer anderen Ebene. Und dann, weil du das gerade gesagt hast mit der Gemeinde in Zellamelis, ist auch nochmal in unsere DMs geslidet worden, nämlich diesmal geht es aber um eine sächsische Gemeinde, und ich wollte dich eigentlich erst fragen, ob wir jetzt hier so die Stellenanzeige für Sachsen machen, beziehungsweise jetzt anscheinend deutschlandweit für die Gemeinden, aber Hartenstein Tierfeld sucht einen neuen Pfarrer oder eine Pfarrerin, dies sei an dieser Stelle gesagt, also sozusagen ein kleiner, schöner Ort in der Nähe von Zwickau, hier bei mir in der Nähe, wo ich auch ab und zu mal bin, eine kleine Gemeinde, tatsächlich nur mit zwei Kirchtürmen.
Eine große Gemeinde, also, eine große Gemeinde.
Eine große Gemeinde, aber also in einer kleinen Stadt, mit nur 2 Kirchtürmen sozusagen, also nicht 18 Dörfer, die man befahren muss.
Wunderschöne Kirchen.
Genau, wunderschöne Kirchen. Also wer da was sucht und sozusagen in Autobahnnähe und auch in eine Stadt will, wo es tatsächlich noch eine Infrastruktur gibt, also wo man was zu essen kaufen kann, wo es einen Arzt gibt, einen Kindergarten und so weiter und so fort, der sollte doch da mal vorbeischauen. So, dann haben wir jetzt hier die Stellenbörse soweit durch, oder?
Wir haben die Stellenbörse soweit durch, und wir freuen uns auf geile Leute, die auf geile Stellen wollen. Und ansonsten, also das ist mir, also ich hatte es jetzt auch mehrere Male nochmal an so verschiedenen Ecken, dass die Leute einfach wirklich irgendwie gesagt haben, haben auch nochmal mehrere Kommentare geschrieben und tatsächlich auch einfach nochmal so im persönlichen Gespräch, dass die Leute, und das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend, aber vielleicht ist das einfach so, weil unser Podcast halt einfach so ist,
ja,
wirklich so random, die einfach nur mal gesagt haben wollten, dass sie das mega gern hören und dass es immer für sie so ein total tolles Ritual ist und immer sie irgendwie was irgendwie lernen oder irgendwie immer was Witziges dabei ist und es einfach irgendwie schön ist, so cool. Aber das, was so ein bisschen verwirrt ist, dass die einen sagen, dass der Quatsch das Allerschönste ist und sozusagen mit der gleichen Emphase die anderen sagen, die inhaltlichen Schwerpunkte, die sind, wenn es wirklich inhaltlich zur Sache geht und auch lange, das ist das absolut Fantastische.
Ich glaube, das ist einfach die Spannung des Podcasts, ja.
Ja, das ist aber
also
das
ich denke, damit müssen wir auch leben.
Ja.
Die einen, die hören das eben sozusagen bewusst und wollen sich hier sozusagen auch inhaltlich mit uns boxen, gefühlt. Und die anderen denken sich so, yo, lass nochmal eben aufwaschen und dabei ein Bier trinken und nebenbei noch die zwei Dudes durchsübbeln. Und ich glaube, es ist legitim, beides cool zu finden. Deswegen gibt es es ja.
Ja,
genau.
Ja, also ansonsten Fall, danke du noch für Feedback? Euer liebes Feedback. Nee, also diese zwei Sachen, die waren mir super wichtig und der Rest ist geht so ein bisschen in diesem ambivalenten, also in diesem positiv ambivalenten oder dem ambivalenten positiven so ein bisschen unter, aber das ist ja auch okay, aber das wollte ich irgendwie nur noch mal teilen, dass das so das macht uns auch so ein bisschen zu schaffen, aber gut.
Ja, ja. Ja, dann Justus, würde ich sagen, nutzen wir heute wieder unsere Brückenfunktion mit evangelisch.de. Mehr als du glaubst. Das ist so geil. Ich habe wieder was rausgesucht und ich habe eine Frage heute wieder an dich. Ich weiß nicht, ob das lustig ist für dich oder nicht, aber die Frage lautet: Wer erfand den Buß- und Bettag, Justus? Ist es A? Nee, keine Ahnung. Also keine Antwortvorschläge, aber wer erfand oder wo kommt der Buß- und Bettag her? Hast du dazu Sachen in deinem Gehirn, die du uns vorschlagen kannst?
Nein, aber du hast gerade mit A angefangen. Mach mal A, B, C.
Ich habe mir kein A und B überlegt. Ich hab jetzt nur wieder die inhaltliche Nähe zu Mörd Millionär gemerkt und gemerkt, ey, da könnte man eigentlich mal auch so ein A, B, C zur Auswahlantwort geben. Aber es ist einfach ein kurzer Satz, dann kann ich das einfach mal hier zum Besten geben. Dann wissen wir alle.
Ich sag's einfach.
Genau, wo er herkommt. Also, der Tag soll erstmal zum Nachdenken über das eigene Leben da sein. Es ist sozusagen eine Kinderseite tatsächlich hier, deswegen ist die Antwort so 0815. Es kommt gleich nochmal eine andere. Man soll an dem Tag beten, dass Gott einem verzeiht und dass man es nun besser macht. In ganz Deutschland war der Buß- und Bettag von 1934 bis 1994 ein gesetzlicher Feiertag und wurde in Deutschland 1852 zum ersten Mal von mehreren evangelischen Kirchenleitungen vorgeschlagen. Mehr steht hier auf dieser Kinderseite nicht dazu. Ich dachte mir so, naja, man kann ja noch mal ein bisschen was Intenseres, so von wegen Buße und so. Also, aber auch über Buße haben wir ja schon mal geredet, ne? Also Richtung Umkehr. Ich habe jetzt noch mal geguckt, so von wegen Umorientierung des Menschen. Und evangelisch.de hat es heute in einem anderen Artikel überschrieben mit Verzeiht einander. Fand ich einen coolen Slogan. Haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr gemacht zum Buß- und Bettagsfolge. Haben wir, glaube ich, drüber geredet und haben an der Stelle gesagt, ja, weil ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, auch an die Hörerinnen und Hörer, dass sie uns verzeihen sollen, wenn wir ihnen irgendwo auf den Schlips getreten sind. Und das weiß ich noch, dass es sozusagen auch da hat es stattgefunden. Das können wir natürlich auch dieses Jahr erneuern.
Aber da hat sich doch niemand gemeldet.
Nee, da hat sich niemand gemeldet, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht, ne?
Das stimmt, also aber in jedem Fall, das ist natürlich ein Satz, den wir erneuern können. Also tatsächlich, wenn jemand irgendwie sagt, oh, das war zu weit oder das war zu, sagt's mal bitte, ne? Wir wollen besser im Sinne von dem werden, dass wir niemanden zu nahe treten wollen.
Genau, verzeiht uns unsere Fehltritte.
Ja.
Oder unsere schlechte Audioqualität oder weil ich wieder irgendwie Spuren verschoben habe oder sonst was.
Nein.
Oh, nein,
die ist super.
Genau, Buß- und Betag. Und das Strange, und damit kommen wir jetzt gleich zum Thema, ich muss jetzt eine kleine Story loswerden. Mhm. Die Schwiegereltern sind heute sozusagen vorbeigesteppt und haben gesagt, jetzt lass doch mal kurz noch mal eine Runde über den Friedhof gehen und dann mal eine Runde laufen, so, was man halt irgendwie an so einem Feiertag macht. Und dies taten wir. Und Bruder, du kannst dir nicht vorstellen, was heute los war vor dem Hauptfriedhof in Zwickau. Das war, also Weihnachtsmarkt ist nichts dagegen, das war halber Markt, Markttag. Da war eine Gärtnerei an der anderen, die irgendwie ihre Gestecke verkauft haben. Es gibt zwei wirklich, also große Parkplätze, so ich sag mal Netto-Penny-Parkplatzgrößen, also wo wirklich so 20, ja, 30 Autos hingehen. Die gibt es hier in Zwickau. Die waren beide gerammelt voll und da sind noch Autos durchgefahren, es haben sich Leute gegenseitig angehupt. Also das habe ich noch nicht erlebt. Und die These ist sozusagen, dass einige heute diesen Feiertag genutzt haben, weil ja am Sonntag Ewigkeitssonntag,
aka
Totensonntag ist. Und einige haben heute, nehme ich mal an, den Tag genutzt, einfach um das sozusagen in Anführungsstrichen heute schon zu erledigen oder den Tag dafür auch heute zu nutzen. Und das war wirklich, also es war schon fast ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, weil eben das wie so ein, naja, also ganz ehrlich, auch wenn es jetzt vielleicht theologisch nicht hinhaut, aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Jesus im Tempel mit den Marktständen da drin, weil es ging halt jetzt nicht darum, dass du die Aktion durchführst, rein inhaltlich, sondern es sah halt erstmal ganz oberflächlich aus. Alle standen dort mit an ihren Marktständen. Die Leute sind gekommen, haben sich für, was weiß ich, 7-8 Euro da ihr Gesteck gezogen, sind da losgegangen, so jetzt salopp gesagt, haben das Ding aufs Grab gefrackt und sind halt wieder los. Das ist schon...
Naja, wenigstens. Ich bin ja, da immer ein bisschen gnädiger.
Ja, okay, finde ich gut, dass du da gnädiger bist. Auf alle Fälle war sehr strange für mich. Aber ja.
Ich bin da immer nicht so, wo ich denke, naja, wie soll denn, also ne, ich habe ja mein Ziel, wo ich ja der Meinung bin, dass das tatsächlich realistisch ist, ist ja, dass unsere Kirche wieder größer wird und tatsächlich jetzt und hier und nicht irgendwann in 300 Jahren. Und wie soll das denn aussehen? Also es kann doch nicht. Es wird doch nicht so sein, dass irgendwie in einem Dorf dann irgendwie 40 Hauskreise existieren, sondern natürlich sieht Religion an vielen Stellen dann so aus, dass eben schnell mal zum Grab gegangen wird oder auch mal so ein Gottesdienst abgesessen wird. Aber das ist doch bis zu einem gewissen Grad dann irgendwie auch okay. Also wenn wir auch an die Anfänge von unserer Glaubensgeschichte zurückgehen. Es gibt doch immer Menschen, gerade auch schon in der Zeit von Jesus selbst, die dem Geschehen sozusagen mit einem gewissen Abstand, aber mit einer großen Zuneigung irgendwie verbunden sind. Und irgendwie dann zu sagen, die sind nicht irgendwie heiß genug, die brennen nicht genug, die müssten doch alle so, ja, irgendwie stimmt ja irgendwie, aber gleichzeitig ist es doch gut, dass es auch Menschen gibt, die also wo wären wir denn? Wir hätten nicht die Menschen, die ihre Kirchensteuer zahlen. Also damit können wir doch unsere Jugendarbeit machen und die Glaubenskurse geben und die Kirchen so schön machen, dass wir die tollen Gottesdienste feiern können. Das ist nun mal so. Wir Menschen sind, glaube ich, schnell in so einer, also nicht, dass du das jetzt gerade gemacht hast, aber gerade in Glaubensdingen kommen wir ganz schnell in diese Versuchung, auf einmal dann doch die Dinge miteinander zu vergleichen und auf die Idee zu kommen, das wäre jetzt am Ende doch wertvoller. Unbestritten überlebt die Gemeinde nicht, wenn es nicht die irre viel für ihren Glauben immer wieder tun geben würde. Aber sie lebt genauso an vielen Stellen von Leuten, denen es einfach wichtig ist, hin und wieder einfach mal das Geld zu geben oder mal aufzutauchen. Beides existiert und das gehört, glaube ich, das gehört zu dem dazu, was unser Glauben und unsere Kirche ist.
Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Es wirkte halt heute einfach in seiner Fülle einfach ein bisschen befremdlich, aber man kann natürlich das auch nachvollziehen, dass Leute so einen Feiertag eben auch nutzen für solche Sachen, eben weil sie ihren normalen Dingen nicht nachgehen wollen. Ich will mit dir heute gern auch anlässlich einer Frage gern nochmal über den Ewigkeitssonntag sprechen, über den Totensonntag im Volksmund, könnte man sagen. Immer weil wir hingewiesen werden, es heißt nicht Weihnachtsmarkt, es heißt Christkindlmarkt. Also Ewigkeitssonntag, a.k.a. Totensonntag, der letzte Tag im Kirchenjahr. Und das hat mich heute nochmal ganz neu stutzig gemacht. Ich weiß, Kirchenjahr hatte ich mal im Studium, ich habe aber mein Gehirn, ne, Wissen ist on demand, ich kann mir alles ergoogeln. Also ich habe natürlich vieles wieder vergessen, sorry, sorry not sorry, deswegen könnte ich es jetzt nicht thematisieren. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das jetzt der letzte Tag im Kirchenjahr und wie ist das eigentlich entstanden, das Kirchenjahr? Können wir da mal ganz kurz drüber reden, bevor wir jetzt konkret zu dem Tag kommen? Also Kirchenjahr natürlich irgendwie schon auch Richtung Jesus gedacht, ne? Geburt, Wirkzeit und dann auch Ostern und Kreuzigung, Auferstehung, Pfingsten, Heiliger Geist. Aber dann so eine Sachen wie hier Trinitatsdingsi und keine Ahnung und jetzt hier so kurz vor Advent und Ankommenszeit endet es mit Totensonntag?
Naja, ich meine, das hat ja eher damit zu tun, wie das Kirchenjahr dann wieder beginnt, ne? Also der Kern, also ne, wir verstehen es ja dann, wenn wir sagen, dass die Heilsgeschichte, wenn wir sie in ein Jahr packen wollen, beginnt mit der Geburt Jesu. So.
Ja, ja, ja.
Und auf so etwas wahnsinnig Tiefes, Schönes muss man sich vorbereiten. Das heißt, es gibt eine Bußzeit, eine Fastenzeit vor diesem Fest der Geburt Christi.
Mhm.
Das sind die 4 Wochen des Advents.
Ja, ja.
So.
Die klassische Ankommenszeit, ne? Advent, ja, Ankommen. Oder Vorbereitung.
Ich meine, natürlich ist das alles gewachsen, deswegen liegt ja sozusagen unmittelbar in diesen Daten und so weiter kein Heil, sondern das ist ja unser Weg, ins Geheimnis einzudringen.
Naja.
Sozusagen, es beginnt mit dieser Bußzeit, dann ist der Heilige Abend, die Feiertage des Weihnachtsfestes. Dann feiern wir das Fest der Erscheinung des Herrn und dann gehen wir ja langsam, also sozusagen, dann sind wir in der Weihnachtszeit und bedenken eben die Geburts- und Kindheitsgeschichten Jesu und dann geht es ja langsam eben hin in die lange, lange Bußzeit vor Ostern. Also sozusagen vor dem Karfreitag und Ostern. Und da gibt es ja dann sozusagen auch das Vorostern von Letare. Dann kommt eben der Palmsonntag, die Karwoche, Karfreitag, die Stille des Karsamstags und dann der Ostermorgen. Und dann fängt das ja schon so ein bisschen an, ne? So mit Himmelfahrt und Pfingsten. Können wir natürlich irgendwie sagen, dass in diese Zeit hat Jesus dann noch auf der Erde verbracht und dann den Geist geschenkt. Insofern hat das sozusagen nochmal eine enge Verbindung zu dem Leben Jesu selber, aber dann wird es ja eher auf die Gemeinde selbst bezogen, ne? Also sozusagen der erste Sonntag.
Also die Trinitatiszeit oder was?
Genau, also dann der erste Sonntag nach dem Pfingstfest ist ja der Trinitatissonntag, also der Sonntag, an dem wir feiern, dass sozusagen die Heilsgeschichte nun trinitarisch entfaltet ist. Also
ja, genau, so von wegen, wir haben jetzt einen Heiligen Geist und jetzt geht's bei uns weiter so. Und deswegen genau, Trinitatiszeit dann in der Gemeinde oder ja, gemeindebezogen.
Also der Vater hat seinen Sohn gesandt, der Sohn ist zum Vater zurückgegangen und hat uns dafür seinen Geist geschenkt. Mhm. Und am Trinitatissonntag feiern wir eben sozusagen diesen dreieinigen Gott, der uns dann eben in die Welt entlässt. Und dann sind wir eben in dieser Welt für den Sommer und den Herbst. Und da sind eben dann auch diese, dann kann man da eigentlich ganz viele Dinge wie Kirchweih, wie Erntedank und eben dann vor allem so diese Fragen, die uns beschäftigen mit Tod und Sterben, mit Vergebung und Buße hineinbringen. Das ist halt so. Also natürlich ist also.
Aber willst du mir jetzt sagen, dass sozusagen nur weil das jetzt der letzte Tag ist und sozusagen auch das letzte bei uns der Tod ist, dass das deswegen die Entstehung oder die Begründung sozusagen des Ewigkeits des Totensonntags ist?
Ich hab
oder ist das zu einfach?
es gibt da auf jeden Fall noch bessere Begründungen. Das ist jetzt wirklich nur nachgesponnen, aber ich meine, es ist ja logisch, dass wir, also der gläubige Mensch hat ja, bevor er sich wieder auf den Herrn vorbereitet, das Bedürfnis, das Alte hinter sich zu lassen. Und deswegen glaube ich schon, dass es eben das ist ja immer ein Zusammenspiel von dem Bedürfnis der Menschen und dem Angebot, was Gott macht. Und das kommt ja in der kirchlichen Tradition zueinander. Mhm. Und ich denke, ich glaube, dass sozusagen es sich irgendwann durchgesetzt hat, das Kirchenjahr damit zu beschließen, dass man eben auch die man im letzten Kirchenjahr gelassen hat, nochmal zu erinnern und sie Gott noch einmal anzuvertrauen, bevor man neu in die Heilsgeschichte mit Jesus eintritt. Aber das...
weil die Story, die ich heute gelesen habe dazu, ne? Die Entstehungsgeschichte, also keine Ahnung, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber die Story, die ich gelesen habe, ist, beginnt bei König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen, und zwar 1816. Und der hat nämlich zu seinem Dude da gesagt, hier, lass mal den letzten Sonntag des Kirchenjahres einfach dafür nehmen, den in Anführungsstrichen allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen zu nehmen. Und der hat folgende Gründe dafür genannt, aus seiner Perspektive natürlich dafür. Und zwar erstens das Gedenken an die vielen Gefallenen der Befreiungskriege von 1813 bis 1815. Zweitens die Trauer um die 1810 verstorbene Königin Luise. Und drittens das Fehlen eines Totengedenkens im evangelischen Kirchenjahr. Und dann steht da weiter sozusagen, förderlich war sicher im Zeitalter der Romantik die Welle der Empfindsamkeit, die das Gedenken an die Verstorbenen verstärkt in Mode brachte. Die anderen evangelischen Landeskirchen übernahmen diese Bestimmung. So heißt es dann weiter. Das war ja echt crazy, dass sozusagen so ein Kirchenjahr, was natürlich auch theologisch Sinn macht, kann man erstmal sagen, aber natürlich auch so von außen geprägt wird. Also ich nehme an, Friedrich Wilhelm III. War natürlich irgendwie wahrscheinlich auch gläubig oder musste gläubig sein einfach, weil es viele Menschen waren, keine Ahnung. Aber das ist natürlich schon krass, dass das sozusagen so eine Person von außen, das so ist natürlich mit einem gewissen Machteinfluss so viel Prägekraft hatte, dass die Landeskirchen dann gesagt haben, yo, nehmen wir auch. Und dann ja das Besondere, jetzt kann man jetzt sagen, jetzt gut, es ist halt ein Sonntag so, aber jetzt beim Buß- und Bettag, ne? Wir hatten heute mal kurz den WhatsApp-Chat so von wegen, also Sachsen, einzigstes Bundesland, was diesen Feiertag noch hat, obwohl es ja auch in den anderen Bundesländern Christen gibt, die dem theoretisch auch gedenken könnten oder es eben auch tun und trotzdem arbeiten müssen. Also schon eine crazy Sache.
Ja. Aber das, ne, das gehört zum protestantischen, keine Ahnung, dazu, ne? Wir brüsten uns damit, irgendwie Papst und Kardinäle und sonst was abgeschafft zu haben. Und in dem Moment, wo wir das erste Mal irgendwie hingekriegt haben, machen wir einen weltlichen Fürsten zum Chef unserer Kirche für 350 Jahre. Ja, also sozusagen, von einem Fürstbischof kann man ja halten, was man will, aber das ist ja zumindest irgendwie noch eine theologische Konstruktion, aber irgendwie eine ganze Kirche einfach einem weltlichen Herrscher zu geben und zu sagen, hier, geil, wir haben uns von Rom befreit, mach du mal jetzt, ist jetzt natürlich ein bisschen karikiert, aber das ist ja nun auch nicht irgendwie komplett optimal aus theologischer Sicht da abgelaufen. Insofern mahne ich da immer so ein bisschen zu Demut, wenn man sehr großspurig sich gegenüber anderen großen Konfessionen äußern möchte.
Ja, Justus, du bist ja als Pfarrer jemand, der öfter Beerdigungen durchführt. Wir haben die Frage bekommen, wie ist das eigentlich bei Beerdigungen mit Kindern? Das wurde natürlich jetzt nicht eingegrenzt, aber der Ansatz zu sagen, nimmt man Kinder zu den Beerdigungen mit, auch zu diesem, also man könnte jetzt sagen, ich glaube, es ist dann das Leichenschauhaus, so von wegen Verabschiedung von den Menschen auch oder macht man das nicht? Es gibt da verschiedene Meinungen auch. Wir haben uns jetzt dazu nicht pädagogisch, soziologisch oder was ist psychologisch auseinandergesetzt, sondern einfach mal aus unserer Perspektive oder vielleicht auch erstmal aus deiner Pfarrerperspektive, da du das ja auch öfters machst. Was ist denn dein Gefühl dazu? Oder dein Statement? Also
in jedem Fall mitbringen.
Mhm.
Das glaube ich, eine Fehleinschätzung ist zu denken, es gibt sozusagen ein Alter, in dem man Kindern das nicht zutrauen kann. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Sterben und der Tod aus dem alltäglichen Leben herausgenommen worden ist. Also gestorben wird im Altenheim, im Krankenwagen oder im Krankenhaus.
Mhm.
Das ist aber erst seit 30, 40 Jahren so. Bis dahin, zumindest im ländlichen Raum, wurde einfach war das Sterbebett im Obergeschoss. Und dann gingen alle nochmal dahin, verabschiedeten sich und dann blieb der Leichnam 2 Tage dort drin liegen. Und dann wurde er abgeholt, sozusagen hergerichtet und von der gesamten Familie und dem Dorf begleitet, ins Grab getragen und mit einem Gottesdienst beerdigt. Das ist ein sehr junges Phänomen, dass Teile der Familie sagen, sie sind bei der Beerdigung oder beziehungsweise bei dem Sterben nicht dabei. Und das führt dazu, dass wir keine Beziehung mehr zu dem Ende des Lebens haben, was sehr, sehr problematisch ist, weil das Ende des Lebens genauso ein Teil vom Leben ist wie der Anfang und alles andere danach. Und die Menschen vor dem Sterben eine zunehmend große Angst, also ne, sozusagen das Anliegen, was ich ja damit verbinde, ist, dass ich gerne eine Angst, die Menschen zunehmend vor dem Sterben haben, abbauen möchte.
Mhm.
Ich glaube, Kinder mit hineinzunehmen in den Verabschiedungsprozess ist was unheimlich Gutes. Das ist immer traurig und das ist immer hart. Selbstverständlich, ne? Da ist ein lieber Mensch gegangen. Ist ja ohne Frage. Wir müssen das ja auch nicht so wie viele mehr oder weniger gescheiterte Fernsehschauspielerinnen, die jetzt nochmal ein Buch über ihre kürzlich verstorbene Mutter schreiben, machen und uns nochmal den Nachmittag zur toten Mutter mit ins Bett zu legen. Das müssen wir ja auch nicht machen.
Ja, ja.
Sich zu verabschieden, was auch wirklich gut ist, nochmal die Hand zu berühren oder zumindest vielleicht das Bett zu berühren, miteinander ein Lied zu singen, Gebet zu sprechen und dann wirklich bei der Beerdigung den Trost der guten Botschaft zu hören und wirklich dann den Verstorbenen zum Grab zu bringen, ihn, sie einzusenken, den Pfarrer die Segensworte sprechen zu lassen und dann sich mit dem Erdwurf und den Blumen an dem Grab zu verabschieden, das ist etwas, was man Kindern nicht nur zutrauen muss, sondern ihnen auch ermöglichen sollte. Also Kinder haben auch ein Recht darauf, sich von der Oma zu verabschieden.
Ja.
Und ich meine natürlich, wenn sie mehrmals sagen, sie wollen das nicht, klar kann man dann sagen, okay, dann du musst das natürlich nicht. Aber ich würde sie ermutigen und sagen, geht da mit, das ist natürlich traurig, aber ihr habt wirklich eure Oma bis dahin begleitet und jetzt ist sie im Grab wir haben sie in dem Glauben verabschiedet, dass sie jetzt das sieht, woran sie ihr Leben lang geglaubt hat. Und in dem Glauben hat sie auch uns erzogen. Und sozusagen jetzt, wo sie nicht mehr kann, glauben wir das für sie und begleiten sie dorthin. Das ist unheimlich tröstlich und ich glaube, dass das dem Abschiedsprozess weitaus dienlicher ist, als wir uns das vorstellen können. Insofern große Ermutigung, die Kinder mitzunehmen.
Danke für deine Einschätzung. Ich habe heute drüber nachgedacht vielleicht die letzte Frage dazu. Es ändert sich ja auch so
im Kirchen, in der Kirchenbubble immer mal wieder was. Stellst du fest, dass sich auch bei Beerdigungen da irgendwie, dass es da eine Veränderung gibt, dass Leute da irgendwie was einfordern oder so, also von wegen, wir können ja sagen, ne, im Gottesdienst wird nicht mehr nur die Orgel gespielt. Gibt es auch da eine Veränderung oder siehst du da auch Veränderungsbedarf in dieser Tradition oder was hast du da für ein Gefühl? Mit was kommen die Leute da an? Ist es noch eher sowas, was so war wie vor 500 Jahren, jetzt mal salopp gesagt?
Ja, also ich denke, in meiner Wahrnehmung ist das auf dem Dorf in Anführungsstrichen so wie immer. Mhm. Und das ist gut, das ist wirklich gut, das ist unglaublich heilsam und ein wahnsinniges Geschenk, dass sich immer 3-4 Posaunenbläser finden, die vor der Kirche spielen, dass eine Kantorin, die eine ehrenamtliche Kantorin ganz oft ja ist, oder hier bei mir ja ist, aber ganz oft ja so ist, kommt, dass es Sargträger gibt, dass ein Konfirmand das Kreuz trägt, dass man manchmal noch einen Sarg hat, dass der Bestatter manchmal das Vaterunser noch mitspricht. Also das merke ich, ist für die, die betroffen sind, gut und heilsam. Und das sollte, solange es geht, auch genauso bleiben. Und ansonsten merke ich bei mir, dass ich sehr da offen geworden auch bin und immer darauf achte, dass wirklich die gute Botschaft gesagt wird. Aber wie schon erzählt, ne? Also warum soll ich denn, also ne, warum soll denn nicht Katharina Valente da 3 Minuten lang gespielt werden? Oder zumindest in meiner Predigt vorkommen? Ist doch klasse. Es endet dort, wo man in sozusagen diese schlimme Sphäre der freien Redner abdriften droht. Und irgendwie so ein selbst gebasteltes, so ein Anti-Evangelium dann loslässt. Aber dass die Musikwünsche, dass die Textwünsche, dass die Gestaltungswünsche von denen, die trauern, berücksichtigt werden, so klar, also ist doch okay. Unsere Aufgabe, ne, so wie meine Konfirmanden ja irgendwie ganz unterschiedlich sind und ich in der ihre Lebensrealität was erzählen muss vom lieben Gott, so muss ich ja in die Familie, die da trauert, reinsprechen, wo ich immer nur dazu ermutige, ist ein wirkliches Grab mit einem wirklichen Grabstein, ein richtiger Gottesdienst, eine gute Musik.
Und was ist mit Sarg oder Urne? Da gibt es ja auch Debatten so von wegen, man darf den Leib nicht verbrennen und Sargbeerdigung und da gibt es irgendwelche Bibelstellen, die dann auch zitiert werden, die ich natürlich jetzt nicht kenne. Was ist so da dein Drive oder was kannst du da zum Besten geben für uns oder zum Nachdenken?
Na, ich weiß, dass es in Sachsen, glaube ich, gerade noch Pfarrer gibt, die wirklich Urnenbestattung ablehnen. Ich glaube, also, oder die sind jetzt gerade in Rente, aber ich weiß, dass es das bis vor kurzem noch gab. Der Hintergrund davon ist, dass die Bibel davon erzählt, dass wir ja leiblich auferstehen. Ne? Und sozusagen, natürlich ist bei Gott nichts unmöglich, deswegen glaube ich, hängt da dran nichts, aber eben die Sargbestattung zeigt eben das Vertrauen oder sozusagen zeigt den Glauben daran, dass eben wir Menschen, so wie wir hier sind, eben auch in unserer leiblichen Dimension in dem, was bei Gott dann sein wird, wieder vorkommen. Also nicht irgendwelche Geister irgendwie, sondern so wie wir hier waren und mit dem, was wir getan haben, eben auch vor Gott treten werden und eben das Verbrennen des Leibes irgendwie das ignoriert.
Aber du hast damit jetzt kein Problem, habe ich jetzt so rausgehört.
Könnte man sagen, und also ich beerdige Urnen, weil ich natürlich auch die Not sehe, wenn ich das richtig verstanden habe, die Urne ist natürlich preiswerter, so ist doch okay, also die Dinge sind halt so, wie sie sind und dann die Beerdigung wird so gemacht, wie sie gemacht wird, aber womit ich mich schon schwer, also habe ich noch nie gehabt, aber halt wirklich sowas wie so diese Friedwälder, völlig anonyme Grabstellen, ne, also so unsere Namen sind doch eingeschrieben und unser Leben hat doch was bedeutet. Und dieses immer von den alten Leuten, dass die sagen, nee, ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen, oder wo ich mir denke, so, ey, du hast irgendwie 40 Jahre lang deine Kinder erzogen, da, also das ist überhaupt keine Überforderung zu sagen, was ihr mit dem Grab macht, ist ja eure Sache, aber ich hätte gern eins. Also ist doch okay. Das tut mir manchmal so ein bisschen weh, dass die Leute dann in so einem vorauseilenden Gehorsam irgendwie sagen, ach, ich will da in so ein Urnenfeld dort und dort oder eigentlich will ich gar nichts. Finde ich ein bisschen schade. Denn ihr Leben, ihre Identität, ihr Name zählt doch. Die sind doch, Sie mit diesem Namen, mit ihrem Leben, mit ihrer Biografie sind doch von Gott geliebt und nicht, sie sind doch nicht Teil von irgendeiner Masse irgendwo, die halt irgendwann dann auch wieder aufhört und verschwimmt. Das, also da, das wäre immer meine Ermutigung.
Das würde ich jetzt doch einfach mal als schönes Schlusswort nehmen. Wir hatten heute, haben heute ein bisschen Überlänge, ist aber auch ein gutes Thema gewesen. Wir haben auch lange ausgeholt, haben wieder viel vorher gequasselt. Da werden die Leute wieder durchskippen oder sich eben gerade drüber freuen. Oder der Spotify-Folge könnt ihr heute wieder nach oben swipen und die Frage beantworten, was so typische Klassiker für euch in der Adventszeit sind. Gern uns mal sagen, wenn euch das zu wenig Zeichen sind, die 200, die man dann reintippen kann, dann auch gerne auf Instagram oder Discord tun, uns da folgen, abonnieren, Benachrichtigungen anschalten. Ihr kennt's alle, das freut uns sehr. Danke auch für euer vieles gutes Feedback, fürs Teilen, fürs Sharen. Wir brauchen wieder mal ein paar Memes, also hier jetzt, wenn es wieder Adventszeit beim Einkuscheln, einfach auch mal den Meme-Generator eures Vertrauens runterladen. Und dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, schönen Sonntag und nächste Woche gehen die Adventsfolgen los. Ich bin sehr hyped, ich bin pumped. Das letzte Wort hast jetzt du, Josi.
Passt auf euch auf, danke für alles und guckt das YouTube-Video an. Lasst euch verzaubern von Deutschneudorf bei Seifen.
Von diesem Geheimnis. Woche. Der Saft gibt dir Kraft, das Abenteuer lacht. Dü, 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 dü. Okay, gut, jetzt tschüss.